Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Wir sind jetzt schon im September. Der Sommer ist kalendarisch ja schon fast vorbei. Trotzdem stehen noch ein paar schöne Urlaube an. Wolfgang geht nach Mallorca, Heidi fährt nach Nizza. Da frage ich euch doch glatt, bevor es losgeht, was habt ihr heute in eure Retail News Flash Taschen gepackt? Was habt ihr heute dabei, Wolfgang?
Ja, ich habe so ein bisschen was über Tchibo, weil die haben ja da eine Negativmeldung rausgegeben und da wollte ich mal so ein bisschen Zusammenhang sagen. Und dann zum Abschluss, wenn es beim Parmesanessen demnächst knirscht, ist es ein gutes Zeichen, weil dann kommt er aus einer bestimmten Region. Aber Mikrochips im Parmesan machen mich auch ein wenig nachdenklich. Ne? Aber dazu mehr.
Das hört sich nicht gut an. Heidi, sag uns doch mal, was hast du in dein Täschchen gepackt?
Ja, ich habe unter anderem hineingepackt, und zwar hat Salamander einen neuen Eigentümer, einen neuen Investor. Man hat das gefunden, das finde ich einmal eine positive Meldung. Dann gibt es weitere Eröffnungen, vorwiegend diesmal in Deutschland. Also Hamburg steht am Programm, Berlin steht im Programm, Sportcheck eröffnet 3 Filialen in Deutschland, TK Maxx auch in München nächstes Jahr. Also das ist mein Gepäck für diese Ausgabe.
Sehr gut, viel dabei. Hoffe, es gibt kein Übergepäck. Ich fliege zwar nirgends mehr hin, aber ich freue mich, dass ich dann immer hier mein Täschchen packen kann. Und zwar habe ich da eingepackt eine Luxusuhr namens Rolex, ein paar Sonnenbrillen oder Brillen von Mr. Spex mit spannenden Zahlen und am Ende auch noch, wo eine Fashion-Marke ein Basketballfeld eröffnet hat. Ja. Also ich würde sagen, wir starten direkt mal los, Wolfgang.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, genau. Also seit Corona hat sich ja bekanntlicherweise das Kaufverhalten verändert. Die Kunden kaufen mehr online und weniger offline. Und vor allem die Umsätze mit Textilien schwächeln ein bisschen. Ne? Einigen oder vielen Unternehmen ist es gelungen, durch höhere Preise den Umsatzrückgang wegen geringerer Stückzahlen zu kompensieren. Tchibo ist das im letzten Geschäftsjahr nicht gelungen. Und wie man ja schon gehört hat, vor 10 Tagen ungefähr hat Tchibo trotz eines Umsatzes auf Vorjahresniveau einen Verlust von über 160 Millionen Euro zu beklagen. Da weiß ich auch nicht, was die alles abgeschrieben haben, aber jedenfalls steht die Summe da. Im Vorjahr meldete man noch einen Gewinn von 176 Millionen. Ja, Grund für den Rekordverlust sind geringere Deckungsbeiträge infolge der dramatisch gestiegenen Kosten für Rohwaren, Energie und Fracht sowie gestörte Lieferketten. Kaffee und Baumwolle sind teurer geworden. Gleichzeitig kaufen die Leute nach Ende der Pandemie weniger Aktionsware und man habe die gestiegenen Einkaufspreise nicht weitergeben können, sagte der Vorstandsvorsitzende dem Handelsblatt. Er verneinte allerdings einen kompletten Kurswechsel. Naja, und das sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders. Aber zunächst mal, wie jetzt bekannt wird, gibt es so die ersten eine Äußerung, wie man in die Erfolgsspur wieder zurückfinden will. Also zum Beispiel das gesamte Reisegeschäft, was man seit 25 Jahren betreibt, wird eingestellt. Die Verkaufsreisen werden natürlich durchgeführt, das ist klar, aber dann gibt es keine neuen mehr. Und das Aktionsprinzip mit jede Woche etwas Neues ist aus meiner Sicht ein bisschen abgenutzt und man hat zu viele Artikel schon das 10. Mal gesehen und hier fehlt mir ehrlicherweise schon seit längerer Zeit die Kreativität, um Kunden anzulocken. Denn es gibt so bei Amazon oder Temu, hatten wir letzte Woche darüber berichtet, die gleichen oder ähnliche Artikel zu besseren Preisen und die liefern auch noch schneller als Tchibo. Bei denen dauert das immer ein bisschen länger. Spreche aus Erfahrung. Konzentration auf Kaffee, das ist jetzt sozusagen die Aussage des CEOs, halte ich einerseits für sinnvoll, Aber in der Zielgruppe der Jüngeren ist Tchibo eher so wie C&A besetzt. Ne? Man kann hingehen, aber aufregend ist es nicht. Das Coffeeshop-Business, was alle anderen groß gemacht haben und was sehr erfolgreich war, das hat Tchibo wirklich nicht bearbeitet. Die haben einen einzigen Store mal gemacht, sonst haben sie nur ihre Coffeeshops in ihren Läden beibehalten, aber die waren auch nicht sexy. Naja, und nicht mal als Lieferant von Kaffee für angesagte Coffeeshops hat man sich in Szene gesetzt. Also deshalb bin ich auch gespannt, was die noch alles machen müssen, damit sie sozusagen als Marke wieder wahrgenommen werden. Im Moment hört man ja nur Streichen von Arbeitsplätzen. Das, finde ich, reicht, um wirtschaftlich zu werden, langfristig und nachhaltig nicht aus. Dazu braucht man eine Wachstumsstrategie. Ich wünsche den Kollegen in Hamburg bei Tchibo trotzdem viel Glück. Ich glaube, ihr habt eine ordentliche Aufgabe für euch.
Das auf jeden Fall. Trotzdem will ich die Marke auch noch nicht ganz abschreiben. Also natürlich sind sie nicht so cool. Die brauchen auf jeden Fall einen Turnaround, um auch dann die jüngere Generation anzusprechen. Aber man ist trotzdem immer irgendwie so neugierig. Das gibt's wieder. Kauft sich dann auch öfters was. Also ich habe auch, das ist schon länger her, ne? Aber jetzt bin ich gerade wieder draufgekommen. Mein Bett zum Beispiel, mein Boxspringbett ist von Tchibo. Ja. Da war ich auch total begeistert. Also die haben schon manchmal coole Sachen und auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und ja, let's make something happen. Machen wir ein bisschen frisches Blut da reinbringen.
Ja, die Marke ist ja nun sehr bekannt. Das öffnet die Türen für alles Mögliche. Das sehe ich genauso. Aber vielleicht müssen die das dann so machen wie hier die nächste Firma, die über dies was zu berichten gibt, nämlich Hugo Boss. Ne, der Boss steigt aufs Pferd oder besser gesagt, Boss launcht am 15.09. eine neue Sparte. Bekleidung und Zubehör für den Reitsport soll etabliert werden und damit will Boss seinen Anspruch untermauern, als Premium-Anbieter wahrgenommen zu werden. Und man hat sich mit Bold Equestrian, einen erfahrenen Partner für Design und Vertrieb in diesem Segment, dazugeholt. Die Kollektion ist online und in ausgewählten Stores ab 15. September, wie gesagt, erhältlich. Ja, also wie finde ich das? Beim Golfen, in der Formel 1, beim Segeln und bei anderen Sportarten ist Boss auch schon gut vertreten, also da könnte das reinpassen. Aber Pferdesport ist eine deutlich kleinere Zielgruppe und da muss man sich auch erstmal einen Namen machen. Ein Boss-Anzug im Business zu tragen, das ist eine Sache, aber Boss beim Reiten, das ist schon eine andere Hausnummer. Aber gut, bislang ist ja der Weg, den Daniel Grieder eingeschlagen hat, von Erfolg gekrönt. Und natürlich drücken wir die Daumen, dass auch das zum Erfolg beitragen wird.
Ja, definitiv nischig, aber meistens die Pferdesportler haben ja, auch gut Kaufkraft, würde ich mal sagen.
Ja.
Wenn es dann da, sage ich mal, solche Überwerfer für Pferde gibt, die bekommt man dann sicher wahrscheinlich auch nicht für 250 Euro, sondern für einiges mehr. Kann man sich wahrscheinlich schon gute Margen rausholen. Ich denke mir jetzt, es wird jetzt nicht der mega Beitrag zum Gesamtumsatz sein, aber wahrscheinlich ein netter Lebensverdienst. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ne?
Ja.
Hat man, glaube ich, auch nicht so viel zu verlieren, oder?
Nee, das sicherlich nicht. Aber ich sah dann so auf dem einen Foto bei der Ankündigung eine Pferdedecke, auf der ganz dick und fett Boss steht. Das funktioniert ja beim Sweatshirt ganz gut. Aber ob das beim Reiten wirklich so beliebt sein wird, wird man sehen. Aber wie gesagt, man soll da ja nicht, wir sehen ja auch bei den Luxusanbietern einige Sparten, wo man sich dann fragt, ob das alles noch geht, von Basketball bis Hundesport und ich weiß nicht was alles. Ne?
We will see.
We will see, genau, ja.
We will see und we see through glasses, nämlich the Mr. Spex glasses.
Oh Gott, Anna, du, was für ein Übergang.
Wahnsinn, Anna.
Doing my best. Und zwar der Online-Optiker Mr. Spex konnte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2023 um 8% gegenüber dem Vorjahr, nämlich auf 117 Millionen Euro steigern. Wie wurde das Ergebnis jetzt erzielt? Und da sagt Mr. Spex ganz klar, ja, durch die strategischen Säulen, wie einerseits die Expertise des Optikers, dann auch das einzigartige Sortiment aus einem Mix von Luxuslabels, aber auch Independent-Labels Und das im Zusammenhang mit der Mr. Specs Eigenmarke, die ja zu sehr attraktiven Preisen angeboten wird. Und als letzten Part auch die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Also all das, Win-Win-Strategy oder Win-Win-Win, weil es jetzt drei Punkte waren, führen eben zu diesem Anstieg bei. Ne?
Ja, gut, gut.
Auch mal ein Online-Anbieter, beziehungsweise die haben ja Online und Brick and Mortar, aber die es steigern können, also geht auch mal in die Richtung.
Mhm. Ja, die betreiben ja eine ganze Reihe von Geschäften, gerade in Shopping-Centern. Und wollen damit ja auch die Brillen zum, ja nicht nur durchgucken, sondern auch zum Anfassen bringen. Ne?
Definitiv. Damit man, ja. Und es ist eine gute Kombination. Man kann halt dann bestellen, dann kann man die aber wieder im Store zurückbringen. Also das ist dann eben dieser Omnichannel-Approach, der das, glaube ich, dann auch natürlich so erfolgreich dann macht.
Ja,
du
genau.
kannst ja, yes. überall hin. Eine zweite sehr spannende Meldung in dieser Kategorie. Es ging durch alle Medien jetzt auch die letzten Wochen. Und zwar Rolex übernimmt den Juwelier Bucherer. Dieser Deal verändert jetzt natürlich die Luxusuhrenbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Künftig gehören jetzt dann die mit Abstand größte Schweizer Uhrenmarke mit einem Umsatz von 9,3 Milliarden Franken und einem Marktanteil von fast 31%, sowie der wichtigste Rolex-Händler Europas und der USA, dann unter das gleiche Dach. Diese neue Rolex-Holding in Genf wird dann damit zu einem Multimarken-Powerhouse wird einen Umsatz von über 12 Milliarden Franken generieren. Das ist dann mehr als der Luxusgigant LVMH mit seinen Uhren und Schmuck erwirtschaftet. Und auch fast das Doppelte der Swatch Group. Am Kopf sitzt hier der vor rund einem Jahr ernannte Präsident von Rolex, nämlich Nicolas Brunswick, dessen Familie das Unternehmen Bongenie gehört und unter der Marke Grida in der ganzen Schweiz auch edle Mode verkauft. Ja. So, kaum ist der jetzt im Amt, geht Rolex dann auch in den Retail über und übernimmt dann das Luzerner Familienunternehmen Bucherer eben entsprechend. Wie ist jetzt Bucherer aufgestellt? Vielleicht da auch ein paar spannende Background-Infos. Also Bucherer betreibt weltweit mehr als 100 Standorte. 53 dieser Geschäfte vertreiben Rolex-Uhren und 48 Tudor-Uhren. Und Bucherer fungiert auch als offizielles Kundendienstzentrum für beide Marken. So, jetzt ist Bucherer aber nicht nur ein Einzelhandelsnetz, sondern verfügt auch über eigene Marken, darunter eben auch Schmuck und Uhren von Karl F. Bucherer. Im Jahr 2018 hat Bucherer dann auch die Übernahme von Tourneau, einer traditionsreichen Kette von Uhrengeschäften in ganz Nordamerika, auch einen sehr großen Schritt in Richtung Einzelhandel in den Vereinigten Staaten gesetzt und auch die ganzen Tourneau-Filialen nach und nach auf den Namen Bucherer umgebrandet. Vor kurzem wurde auch ein riesiger Tourneau-Laden in Las Vegas als größte Bucherer-Filiale an der Westküste neu eröffnet. Und darüber hinaus gibt es auch einen Flagship-Store, der die Time Machine genannt wird, auch in New York. So, jetzt sehr viele Details über die Hintergründe dieser Übernahme sind nicht bekannt, also jetzt von Rolex und Bucherer. Aber man spekuliert, dass es einerseits daran liegt, dass Bucherer keine Nachkommen hat und dass Schweizer auch ungern die Kontrolle an Nicht-Schweizer Unternehmen abgeben. Also sehr spannend, die Uhrenindustrie im Umbruch hier.
Naja, das ist ja nun auch so, dass Bucherer bislang einer der großen Verkäufer war von Rolex-Uhren und da wird sich Rolex dann einfach auch sozusagen seinen Vertriebsmarkt sichern, indem man die Läden selber übernimmt und vielleicht auch irgendwann mal sozusagen tolle Rolex-Läden daraus macht. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls fällt das mit wenn die Kette gar nicht mehr existieren würde. Im schlimmsten Fall, ne, dann fällt natürlich ein ganz großer Vertriebspartner weg.
Ja, definitiv. Ja, das ist auch natürlich dann so, ja, sichert man sich dann die Preisstabilität etc. etc. Sicher mehrere wirtschaftliche Faktoren auch dahinter, bevor das dann zu einer feindlichen Übernahme kommt. Ne?
Genau.
Sehr gut. Von Luxus-Uhren, Heidi, geht's jetzt weiter zu schönen Schuhen.
Ganz genau. In der Schuhindustrie hat sich einiges getan. Und zwar, wir haben ja auch in einer der früheren Ausgaben schon bereits berichtet, dass die Ara Group sich von Salamander und von Lloyd trennen will oder getrennt hat, um sich nur mehr auf ihre eigene Linie, auf die Ara-Schuhe konzentrieren zu können. Und jetzt hat man für Salamander zumindest, für Lloyd ja noch nicht, aber für Salamander zumindest, einen Investor gefunden, und zwar Aston Müller AG, die hinter der Schuhmarke Bugatt steht und weltweiter Lizenznehmer für die Marken Daniel Hechter und Bugatti ist. Aston Müller ist einer der führenden Schuhhersteller in Europa und mit Niederlassungen in der Schweiz, Rumänien und Indien. Also das ist jetzt einmal eine gute Meldung, dass es weitergeht und dass wir uns einmal um Salamander dahingehend anscheinend wieder weniger Sorgen machen müssen. Schauen wir, wie es bei Lloyd weitergeht, vielleicht in einer der nächsten Folgen, dass wir was berichten können. Das wäre natürlich immer toll, positive Meldungen am Start zu haben.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Ein Richtfest. Wolfgang, warst du dabei beim Richtfest von Unibail Rodamco-Westfield in Hamburg?
Nein, da war ich nicht dabei. Ich bin ja von diesem ganzen Projekt nicht so der große Freund, sage ich ganz ehrlich, weil ich halte das für einen strategischen Fehler für die Innenstadt von Hamburg. Gut, es wird kommen, man kann es nicht verhindern und deshalb muss man es beobachten, aber ja, ein Freund bin ich trotzdem nicht.
Ganz genau. Also, aber es war das Richtfest bereits. Also wir haben ja eine Fläche von 419.000 Quadratmeter. Da entstehen also 14 Gebäude, die nicht nur jetzt natürlich Einkaufen zur Basis haben, sondern 580 Wohnungen, Büros für 4.000 Arbeitsplätze, drei Hotels mit 800 Zimmern etc. Und natürlich ein neuer Kreuzfahrtterminal entsteht dort, wo dann quasi dieser ganze Mix aus Wohnen, Arbeiten und Einkaufen, Freizeit, Kultur etc. stattfindet. Ja, wir haben ja da schon immer wieder gesprochen, ob das jetzt mit der Eröffnung nächstes Jahr was werden wird, aber anscheinend liegen sie ganz gut in der Zeit. Richtfest war, 1300 Bauarbeiter waren dabei, 300 geladene Gäste. Der Andreas Hohlmann, Managing Director von Austria und Germany bei Unibail Rodamco-Westfield, hat das Ganze inszeniert. Also wir beobachten es weiter.
Ja.
Ganz klar.
Auf jeden Fall, na klar. Weiter genau.
Geht's. Ganz klar.
Ja. Ganz klar. Das größte Projekt Europas.
So
Keep
ist
your
es.
Eyes open.
Ja. Oh
was,
ja.
Was haben wir denn noch entdeckt, Heidi, hier in der Kategorie?
Ja, wir machen die Deutschlandrunde heute mit mir. Und zwar weiter geht's nach Berlin und zwar direkt auf den Kudamm. Und Kudamm 68, da gab es dieses Alhambra-Kino, das war ja sehr bekannt. Und auf dieser Fläche von 870 Quadratmetern wurde ein Apropos-Shop eröffnet. Das ist der 10. Concept-Store von Apropos nach Standorten in München, Hamburg, Düsseldorf, am Tegernsee. Und spielt alle Stückeln. Also es sind tolle vier Schaufenster nach außen gerichtet, die wunderschön den Kunden hineinholen. Es gibt im Mittelstock gibt's dann ein Kaffeehaus, das von außen sichtbar ist. Also es ist wirklich sehr schön umgestaltet. Man hat ja, es ist auch sehr spannend, 1984 in Gummerbach in Belgien begonnen. Also die Gründer Daniel Ried und Klaus Ritzenhöfer. Und die haben damals schon große Visionen gehegt und Marken wie Gilsander, Armani und Eisberg vertrieben. Und als sie dann amerikanische Marken mit hineinnehmen wollten, hat man ihnen nahegelegt, sie müssten quasi aus der Peripherie hinaus und in eine größere Stadt ziehen. Dann bekommen sie auch diese Marken. Und so sind sie dann nach Köln gegangen. Und bekannt ist apropos als Concept Store für die neuesten Kollektionen internationaler Modehäuser, Beautymarken, aber auch natürlich Interior Design. Wie überall auch bei diesen Standorten hat in Berlin spezielle Brands. Und das sind unter anderem Random Identities von Stefano Pilati, aber auch 44 Level Group Streetwear von DJ Max Cobosil. Also sehr bekannt im Streetwear-Bereich. Das Highlight zur Eröffnung kam direkt von Giorgio Armani aus seinem Armani Silo Museum. Der hat, weil sie ja 40 Jahre zusammengearbeitet haben, tolle Exponate zur Verfügung gestellt, die bis zu einem fünfstelligen Wert haben und im Concept Store eben gezeigt werden. Also das ist sehr spannend. Natürlich, das ist temporär anzuschauen und sicher einen Besuch wert. Aber nicht nur in Berlin am Kurfürstendamm 68 hat man einen Shop aufgemacht. Ein kleinerer Bruder oder ein kleinerer Shop wurde auch in St. Moritz eröffnet kürzlich. Und zwar auf exakten 40 Quadratmetern zusammen mit Extreme Kashmir. Wir sind Platz 7 in St. Moritz. Kaschmir-Produkte, auch nicht nur die Produkte selber, die geschlechtsneutral und fürs ganze Jahr über tragbar sind, sondern auch einen Bereich gibt es dort, wie man Kaschmir-Produkte reinigt, wie man sie pflegt und das ist natürlich das Spezielle in diesem Geschäft. Es ist der erste Store für Extreme Kaschmir und aber auch der erste für Apropos in der Schweiz.
Bitte, ordentlich was los hier.
Ja, aber es geht weiter, Anna, es geht weiter.
Bitte.
Und zwar auch am Sportsektor tut sich einiges. Drei Filialen werden eröffnet. Man hat noch keinen exakten Termin, aber die Signatochter Sportcheck, die ja inzwischen 34 Filialen in Deutschland betreibt, erweitert in nächster Zeit um drei Standorte mit also 2 bis 3.000 Quadratmetern. Zum einen auf der Frankfurter Zeil, dann auf der Berliner Tauentzienstraße, aber auch in der Leipziger Hainstraße. Und das Sportcheck, die Geschichte ist ja sehr, sehr spannend, geht ja 70 Jahre zurück. Die Wurzeln des Unternehmens starteten 1946 bereits, als Otto Scheck in München aus alten Militärbeständen warme Kleidung für Wintersport schneiderte. Und ja, und jetzt eben als Signatochter macht man das Ganze natürlich multi-channel-technisch mit in der ganzen Dachregion, also wo dann 50.000 Artikel von 500 Marken, 58 Millionen Kunden pro Jahr anziehen, 10 Millionen, über 10 Millionen besuchen die Stores, muss man sich vorstellen und lassen sich natürlich auch vom Service, der dort geboten wird, beraten. Es gibt natürlich auch Serviceleistungen wie Laufbandanalyse etc. Also auch im Sportsektor tut sich vieles. Ist immer schön zu sehen, wenn man von den Wurzeln zurück bis jetzt, also von dem handwerklichen Beginn und jetzt bis zur Multi-Channel-Geschichte diese Linie sieht. Also mich fasziniert es dann immer, wie so ein Weg von so einem Unternehmen
fortschreitet
und genau, wie es sich entwickelt, habe ich gesucht, genau. Und die letzte Meldung, die ich aus Deutschland mitgebracht habe im Bereich Eröffnungen, bringt uns jetzt nach München und da entsteht ja auch ein neuer Stadtteil und zwar das ZAM 2024 auf 27.000 Quadratmeter Gewerbefläche, 18.500 Quadratmeter Bürofläche, 470 Mietwohnungen und natürlich auch Shopping. Und zweites Halbjahr 24 soll es in Betrieb genommen werden. Das Büro Stürmer, Murphy und Partner haben es entwickelt und entworfen. Über 410 Millionen wird eben das Projekt angegeben. das Einzugsgebiet, was man damit erreicht, sollen um die 610.000 Menschen sein. Und da unterschrieben bereits ist der Off-Price-Einzelhändler TK Maxx. Der wird auch dort einziehen mit 2000 Quadratmeter circa. Und TK Maxx ist ja bekannt für Markenprodukte für die ganze Familie mit einem Minus von 60% zum unverbindlichen Verkaufspreis. Und was noch vielleicht interessant ist, seit 2007 gibt es TK Maxx in Deutschland. Europaweit hat das Unternehmen 600 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden. Und dann nächstes Jahr auch in ZAM in München.
Ja. Na bitte!
Mhm. Ja, dahinter steckt ja der amerikanische Konzern. Die haben ja nochmal eine Vielzahl an Stores in den USA und Kanada. Ne?
Genau, wir haben ja, glaube ich, vor 2 Monaten in etwa darüber schon berichtet, wer da dahinter steht, wie viele Mitarbeiter etc.
Dann sind wir hier wieder voll ausgestattet mit den neuesten Neueröffnungen und fragen uns zuletzt, was gibt's Neues an Retail-Gossip? Und zwar in unserer letzten Kategorie tauchen wir diesmal unsere Fingerlein in McDonald's-Soßen. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Ist halt ein Marketing-Gag, würde ich mal sagen. Und zwar gibt's jetzt in Österreich über die McDonald's-App die Nagellackfarben in den diversen Soßenfarben der Soßen von McDonald's. Einmal Sour Cream Weiß, rotes Tomato Ketchup, Barbecue, Cocktail und süß-sauer. Kann man natürlich gut vermarkten. Schaut lustig auf Instagram aus und auf diversen Reels. Und man redet drüber. Ich habe mich schon das Wochenende ein paar Mal drüber unterhalten. Keiner findet es so cool, aber ja, es macht Radau, ne?
Und das ist auch essbar. Also das heißt, man kann jetzt seinen McDonald's-Soßen vom Fingernagel ablutschen. Oder wie ist das zu verstehen?
Das, glaube
ich,
ehrlich
gesagt. Ja.
Nein.
Ich habe gleich noch eine Lösung.
So weit
geht's
dann doch nicht.
Ich weiß, den wahren Grund, den werde ich euch gleich sagen.
Okay, sagst du uns gleich.
Ja.
Müssen wir uns auch gedulden. Okay.
Ja.
Während wir uns gedulden darauf, gehen wir mal Basketball spielen. Nämlich in Flingern. Live Fast, Die Young hat hier nämlich angekündigt, das Basketballfeld eröffnet zu haben. Und zwar am 26. August diesen Jahres auf der Schlüterstraße 18 im gleichen Kiez, wo auch Live Fast, Die Young 2013 gegründet wurde. Und es soll eigentlich ein permanentes Basketballfeld werden. Und auch sozusagen als Landmark in das Stadtbild einfließen. Sie wollen halt ihrer lokalen Community damit etwas zurückgeben und auch einen positiven sozialen Impact auf die Stadt haben, von der sie auch so viel erhalten haben, ne? Ihre Hometown sozusagen.
Ja,
super.
Seit 2021 sponsort Live Fast, Die Young ja auch das 3x3 Basketballteam Düsseldorf. Und die haben ja auch jetzt scheinbar gerade diese deutsche Meisterschaft gewonnen. Also passt zusammen von der Story.
Hm? Ja.
Bravo.
Und die anderen Stores machen das ja auch mit. Die haben nämlich auch Produkte entwickelt. Es gibt einen Basketball, es gibt entsprechende Socken. Die sind im Schaufenster zu sehen.
Und dann hoffentlich nicht so teuer, wie was hatten wir damals? Ich glaube, die Fendi-Basketball und solche Trikots, ne?
Ja, genau.
Wird wahrscheinlich ein bisschen erschwinglicher sein.
Ja, genau.
Hopefully.
Sehr gut. Gut, jetzt bin ich mal auf den Parmesan gespannt hier.
Ja, also ich liebe es ja, wie viele Menschen auch, Parmesan-Käse nicht nur über meine Pasta zu reiben, sondern auch so kleine Stücke davon zu essen. Ne? Macht ihr vielleicht auch. So, und wenn es ab jetzt ein wenig knirschen sollte, dann könnte das daran liegen, dass man auf einen Mikrochip gebissen hat. Denn um sich vor Produktpiraterie zu schützen, gehen die Hersteller der Parmigiano-Region jetzt etwas einen neuen und etwas ungewöhnlichen Weg, wie ich finde. Weil echter Parmesan wegen seines hohen Preises oft gefälscht wird, bauen die Hersteller in Italien jetzt neuartige Mikrochips in die Käseleibe ein. So kann die Authentizität des Käses nachgewiesen und er vor Fälschungen unterschieden werden. Das hat eine amerikanische Firma entwickelt, diese Chips. Die bestehen aus Silikon, sind klein, stabiler als die handelsüblichen RFID-Chips. Ja, ein Glück, sonst kriegt man sie auch nicht runter. Und sie überstehen laut Test auch ein Bad in Magensäure. Und das bis zu 3 Wochen lang. Naja, für wen das gut ist, wird sich auch noch herausstellen. Und nach Angaben des Herstellers können sie daher bedenkenlos mitgegessen werden und werden auf normalen Wege wieder ausgeschieden. Naja, ehrlicherweise, ich bin sehr gespannt, ob die mit der Nummer durchkommen. Ich habe jedenfalls keine Lust, in Zukunft sämtliche Lebensmittel mit originärer Herkunft wie Champagner, Frankfurter grüne Soße, Wiener Schnitzel, Feta-Käse, Parmaschinken, irischen Whisky oder viele Dinge mehr mit Mikrochips zu konsumieren. Und wenn McDonald's, und dazu komme ich jetzt auch noch jetzt in seinen Nagellack, da die Honey-Mustard-Soße einführt, dann ist da wahrscheinlich auch noch ein Mikrochip drin. Ne, nachher wird hier noch mein Mageninhalt gescannt, wenn ich die Läden begehe, und dann werden mir entsprechende Werbeangebote gemacht. Also, und ich bezweifle ganz stark, dass es gesund ist, dass diese Mikrochips-Anteile wieder aus dem Körper rausgehen, weil die sind so klein, die lagern sich ja woanders auch ab. Also ich finde das nicht gut, aber ich bin gespannt, ob da so ein kleiner Shitstorm das Gegenteil bewirken wird von dem, was man beabsichtigt hat. Ne? Also nee, bei mir,
ich bin da auch nicht
bei
begeistert.
Mir nein, danke.
Nein.
Ich bleib bei Kartoffelchips statt Mikrochips.
Ja, viel besser. Ja,
viel besser, genau. Ja, super. Dann in diesem Sinne, lasst euch nicht von Parmesan-Chips verführen. Und danke, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt. Wir freuen uns über Likes auf LinkedIn, Feedback zum Podcast und definitiv auch schon auf die nächste Folge. Bis dahin.
Alles klar, bis dann, schönen Sommer noch. Tschüss.
Gute Zeit.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.